Tontauben schießen ist halt kein Eishockey. Frankreich schafft mit nur einem Drittel an Schüssen, wie das DEB-Team hatte, genauso viele Tore und vermasselt den vorzeitigen Viertelfinaleinzug. Naja, wir sehen es so locker wie die heutigen Schiedsrichterinnen und ziehen uns das Positive raus. CAA. Keine neue Modelinie, nur die drei Kapitäne der Männer. Und das sind Leon, Moritz und Tim. Glückwunsch, Boys. Damit geht's rein in die dritte Sonderfolge von UFF, der Großturnier-Podcast, unterstützt von
Penny.
Ready? Alle so, boah, halt die Schnauze.
Sag uns doch mal, wie es ist. Heute geht's um nichts.
Also, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder da bist. Reicht jetzt aber auch wieder mit diesen Nettigkeiten?
Oh yeah.
Let's go!
Ja, oh, ich lieb's jetzt schon. Uff.
Wir gehen rein.
Geil.
Folge 3, du hast es schon richtig gesagt, heißt drittes Gruppenspiel der Frauen beendet. Wir feiern zumindest teilweise einen 2:1-Sieg gegen Frankreich nach Overtime.
Ja, der erste Punktgewinn von Frankreich im vierten Spiel, das kann man schon mal feiern.
Allez les bleus an der Stelle.
Simon, und während der Übertragung einfach seine Frankreich-, Italien- und Spanien-Skills ausgepackt.
Das stimmt, ja. Manchmal hilft dann 2 Jahre Voss, Spanisch, Wahlfach dann doch.
Wahlfach?
Wahlfach.
Delfinfach gibt es nicht, oder?
Nee, gab es nicht, ja. Okay. Ich bin dann groß.
Ja, gut.
Ja, ey, ich bin ganz ehrlich, also wir sind heute wirklich schnell gewesen jetzt in der Aufnahme, deswegen sind die Eindrücke noch sehr frisch und ich bin ehrlicherweise ein wenig zwiegespalten, was ich jetzt von diesem Spiel halten soll.
Also es war auf jeden Fall harte Kost heute.
Ja.
Also so ein lecker Bissen wie gegen Japan, zumindest mal über weite Strecken, war das jetzt hier nett.
Ja, das sehe ich leider auch so. Du hast es schon richtig gesagt, Frankreich geht in dieses Spiel, in ihr letztes Spiel des Turniers mit 0 Punkten. Ja.
Das ist so weird. Das war einfach ihr letztes Spiel des Turniers.
Ja, das ist eigentlich blöd, ne?
Die reisen ab, bevor viele andere losgeht. Überhaupt angefangen haben.
Ja, absolut. Und deswegen hätte man sich natürlich heute schon 3 Punkte erhofft. Also war auf dem Papier ein leichterer Gegner als Schweden und Japan.
Ja.
Und meiner Meinung nach nicht nur auf dem Papier, sondern auch von dem, was man spielerisch gesehen hat.
Ja, finde ich auch tatsächlich. Da war mehr drin. Über weite Strecken des Spiels müssen wir uns über die Chancenverwertung unterhalten.
Ja.
Die hat nicht gepasst. Und auf der anderen Seite eben bei den Französinnen umso mehr. Mhm. Also die haben den Ausgleich eigentlich mit der zweiten richtig guten Chance, würde ich sagen,
ja, schon.
Erzielt. Ja, ist bitter, aber ist der Sport, ne?
Genau. 47-14 Torschüsse waren es am Ende. Chancenverwertung ist ein Thema. Die Torfrau, die französische Alice Philbert, spielt in Südtirol. Stark.
Sehr gut.
Du auch, hast du mehrfach gelobt.
Ja, gutes Torhüterspiel.
Ja.
Also.
Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber auf der anderen Seite auch leider oft gute Chancen dann einfach am Tor vorbei oder an dem Pfosten, wo dann, es gibt so Tage halt, ne, wo vielleicht ein paar Zentimeter fehlen, immer mal wieder. Aber was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt, und das soll jetzt gar keine Riesenkritik sein, weil der Sieg ist ein Sieg, aber ist schon dieses Einlullen lassen. Mhm. Also 1-0 erzielt, 35 Sekunden vor der ersten Drittelpause, wichtig, alles gut. Und dann aber echt auch Chancen gehabt, im zweiten Drittel 2-0, 3-0 nachzulegen. Und gefühlt dann im Schlussdrittel leider das Spielen aufgehört, so ein bisschen.
Ja, man hat es auch ab dem 1-1 vor allem gesehen und auch davor schon zu großen Teilen des Spiels. Die Französinnen sind den Großteil des Spiels einfach im eigenen Slot gestanden, ne?
Ja.
Und haben versucht, irgendwie zu überleben.
Ja, absolut.
Und das macht's bitter. Also da waren ganz oft Situationen dabei, da sind sie einfach zu fünft in der Defensive Richtung eigenes Tor zurück und standen in einem Umkreis von 2 Metern.
Ja.
So, und das musst du smarter ausspielen. Das, glaube ich, ist der DEB auch in der Lage, das zu tun. Hat jetzt hier nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen. Ist bestimmt dann auch nicht so einfach, wenn du einen Gegner hast, der da sich wirklich komplett ums eigene Tor
100%
einkesselt. Aber ja, wie du schon sagst, am Ende ist ein Sieg ein Sieg. Es sieht sehr gut aus, dass es zum Viertelfinale reicht.
Genau.
Fürs Viertelfinale reicht. Und damit schließe ich den Take auch. Ich hätte schon Kritikpunkte, aber es fühlt sich falsch an irgendwie.
Das verstehe ich, ja. Es geht mir ähnlich. Man kann es ja auch ein bisschen positiv drehen und sagen, Respekt an die Gegner, für die ging es eigentlich um nichts mehr. Und sie haben es trotzdem nochmal echt Kampfgeist bewiesen. Mhm. Das gehört dann auch zur Wahrheit. Sie haben es Deutschland nicht leicht gemacht. Das ist dann auch anzuerkennen. Worauf ich halt hinaus wollte, Schussstatistik. Erstes Drittel 12-2. Was eine brutale Dominanz ist. Zweites Drittel 18-5, ähnlich. Und dann hast du im Schlussdrittel 16-7, wo man aber dazu sagen muss, bis zum Ausgleich war das auch 3-7. Mhm. Danach hat Frankreich dann wieder zurück, alle wieder ins Häuschen.
Keiner geht weiter als 1,50 Meter von seinem Partner weg.
Genau, richtig. Zweierreihen bilden. Und das, ja, diese ersten 10 Minuten im Schlussdrittel hat mir einfach der Esprit gefehlt. Aber wie du sagst.
Du hast auch daher gebetet.
Ja.
Muss man sagen. Also Simon hat schon...
Gebetet. Als hätte ich jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, die Frankreich-Fahne ausgepackt.
Auf den Knien. Simon hat schon 2-3 Mal beim Stand von 0-1 gesagt, jetzt, ja, ich weiß, der fällt gleich. Ich habe Angst, er fällt gleich.
Ja. Ja, weil das ist leider, das ist dann der Sport.
Ja.
Wenn du es vorne nicht machst, dann fällt hinten irgendwie eins rein.
Mir hat ehrlicherweise die Fantasie gefehlt. Ich dachte, ja, dass es reichen würde, weil mir das Spiel der Französin noch einfach nicht gefallen hat bis zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Aber gut, es reicht halt manchmal eine Situation.
Genau. Aber gut, wie gesagt, wir schauen auch aufs Positive. Das 1-0 von Laura Kluge, Powerplay, Direktschuss, der hat Wumms.
Ja, die schießt wie ein Mann.
Die schießt wirklich wie ein Mann.
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, das größte Kompliment, was man machen kann.
Ja, ja, definitiv. Also da geht es auch gar nicht mal nur um die Kraft, weil es ist, du hast es ja auch vorher mal gesagt, sie wiegt um die 40 Kilo wahrscheinlich.
Ja, gut.
Ein bisschen mehr wird es sein, ja, aber das mal zur Veranschaulichung. Und das ist schon sehr, sehr viel Technik. Und die legt alles rein in den Schuss, trifft ihn perfekt.
Ja.
Ist kein Zufall, sieht man. Und dann schlägt es halt ein, also den haust du auch in der Penny DL mal so rein. Kein Thema.
Würde ich auch sagen. Wir haben es vor dem Turnier auch schon mal gesagt, das ist die beste Spielerin im deutschen Team von ihren Fähigkeiten her. Und die hat sie jetzt in Boston nochmal geschärft, drüben in der PWHL. Kann eine Unterschiedsspielerin sein, das definitiv. Wie angesprochen, der Ausgleich kam dann 12 Minuten vor Ende. Scheibe nicht rausgebracht aus dem eigenen Drittel. Leider auch ein bisschen was sich durchzieht bisher durchs deutsche Turnier. Und dann war man offen. Aber wir haben gesagt, wir schauen aufs Positive. 67 Sekunden gespielt in der Overtime. Nina Jobst-Smith mit dem Game Winner.
Schön gemacht.
Ja.
Ich bin noch nicht ganz sicher, ob die Vorlage exakt so gewollt war.
Ja.
Ich würde sagen, ja.
Definitiv.
Und damit war es schon sehr, sehr stark.
Absolut. Welke Zwillinge, die Vorlagen geliefert, haben sich davor gut festgesetzt da in der offensiven Zone. Und dann würde ich fast sagen, endlich mal auch die Verteidigerin einfach in den Slot nochmal 2 Schritte gegangen. Da war eigentlich das ganze Spiel über Platz, weil wie du gesagt hast, sie haben sich eingeegelt vor dem eigenen Tor. Da hätte man wirklich oft noch 1-2 Schritte gehen können, bevor man den Abschluss sucht. Jobst Smith hat es da gemacht in der Situation. Und dann ein Tor made in College, weil alle 3 Mädels im nordamerikanischen College-Eishockey unterwegs sind.
Das hast du schön gesagt, ein Tor made in College. Gefällt mir gut.
Das ist eigentlich schön, ne?
Ja.
Das können wir als Folgentitel nehmen vielleicht.
Ja,
made in college.
Gut.
Lassen wir Trainerkritik zu? So ein bisschen?
Also es gibt eine Situation, die muss man ansprechen. Mhm. Und das ist 40 Sekunden vor dem Ende, Bulli mit frischem Personal auf dem Eis. Mhm. Und die Chance, also wirklich, in selten einem Spiel habe ich so viel Chance gesehen, das Ding noch zu holen bei einem Unentschieden. Und dann geht's zum Wechsel.
Ja. 20 Sekunden vor Ende.
Ja.
Ja.
Das
fand ich ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob es eine Trainerentscheidung war oder eine Spielerinnenentscheidung, sehe ich auch so. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass er die Reihe 1 und 2 jetzt in den letzten 5 Minuten nicht mehr forciert hat. Weil wenn du weißt, mit 3 Punkten stehst du sicher im Viertelfinale und wir gehen gleich nochmal auf die Tabellensituation ein. Ich weiß nicht, ob dann 2,5 Minuten vor Schluss Reihe 4 noch kommen muss.
Mhm.
So sehr ich es den Mädels gönne mit einer 16-jährigen Mathilde Heine. Alles gut. Ne? Aber in den Situationen...
Ist ein Spiel mit dem Feuer. Aber man muss auch ehrlich sagen, schießt diese 4. Reihe das Tor?
Ja gut, natürlich.
Dann werden wir eine Jeff McLeod-Statue errichten.
Hier im Studio.
Hier im Studio.
Hier in der Mitte.
Vielleicht nicht aus Bronze, aber aus sehr hochwertigem Holz.
Ja, okay. Okay. Hast du schon recht? Will ich gar nicht in Abrede stellen. Es geht aber darum, die Siegwahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Definitiv.
Das tust du vermutlich mit Laura Kluge eher als mit Mathilde Heine.
Definitiv. Wenn möglich, das muss man natürlich mit Laura klären, aber wenn möglich, würde ich die eigentlich auch durchspielen lassen.
Ja, sehe ich auch so. Stand 2026 möchte ich anfügen. Ich glaube, Mathilde Heine in 5 Jahren oder in 8 Jahren, die ist in 8 Jahren 24,
ja,
kann sie auch Laura Kluge Qualitäten haben.
Die ist in 8 Jahren 24, ist auch so eine Frechheit.
Das ist wirklich irre. Ja, das ist krass. Wirklich irre.
Alright, du hast die Tabellensituation angesprochen. Ich würde sie ungern ausführen.
Ja, verstehe ich. Wir gehen vielleicht allgemein nochmal ein bisschen auf den Modus ein, weil wir echt noch viele Rückfragen bekommen dazu. Das ist beim Frauenturnier dieses Jahr ein letztes Mal so blöd, wie sie es jetzt die letzten Jahre schon gemacht haben. Und zwar, dass Gruppe A die stärkere Gruppe ist und deswegen da alle 5 weiterkommen und in Gruppe B die schwächeren Teams sind und da nur die ersten 3 weiterkommen. Das heißt, dritte Gruppe B spielt gegen erste Gruppe A, zweite Gruppe B spielt gegen zweiter Gruppe A und so weiter. Ne? Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, eigentlich diese Gruppe B zu gewinnen, weil du dann USA und Kanada aus dem Weg gehst, die einfach im Frauen-Eishockey so ein bisschen eine eigene Welt sind, die wirklich einfach unfassbar stark sind. Und deswegen, das wird nichts mehr, Platz 1. Das ist rechnerisch nicht mehr möglich. Das hat Schweden inne. Auch schon fix, wie ich gerade sehe. Und deswegen würde es bei einer Viertelfinalteilnahme höchstwahrscheinlich gegen USA oder Kanada gehen. Wer von den beiden ist dann Pest oder Cholera?
Schön.
Es geht aber natürlich erstmal darum, diese Top 8 zu erreichen. Beziehungsweise eben Top 3 in der Gruppe B. Deutschland ist aktuell Dritter mit 5 Punkten. Einen Punkt hinter Italien gegen diesen Morgenspielen. Sprich, jeder Sieg gegen Italien morgen bedeutet Tabellenplatz 2. Was, wie gesagt, ob du jetzt Zweiter oder Dritter wirst, ob du die USA oder Kanada bekommst, ist gar nicht so wichtig, aber bedeutet halt damit auch sicher Viertelfinale.
Sicher Viertelfinale und trotzdem ein geiles Gefühl, umso höher du abschneidest.
Genau. Dann, wie gesagt, Frankreich morgen spielfrei. Das Spiel um 12.10 Uhr, das heißt, das wissen wir schon vor dem deutschen Spiel, ist Schweden gegen Japan. Wenn Japan da 3 Punkte holt, wieder erwarten, muss man sagen, weil Schweden natürlich richtig stark ist. Aber sollten sie das tun, braucht Deutschland mindestens einen Punkt gegen Italien, um ins Viertelfinale zu kommen. Wenn Japan nur 2 Punkte holt gegen Schweden oder weniger, ist Deutschland vorher schon im Viertelfinale. Also die Chancen sind extrem gut.
Ja, wir schauen es dann auch nicht mehr. Sollte ich.
Schauen es dann auch nicht mehr. Wir reden nur drüber dann.
Ja. Nee. Ja, klar. Also hast du dir natürlich auch erarbeitet. Du musstest selbst ja Japan erstmal schlagen.
Genau.
Und jetzt Frankreich dementsprechend Ehre, wem Ehre gebührt. Ein bisschen wünsche ich mir tatsächlich eine Überraschung morgen, damit wir einfach auch mehr Spannung in unserem Spiel dann haben.
Wäre schon mal so ein kleines, wäre so ein Achtelfinale. Eigentlich.
Genau,
ja.
Genau. Aber klar, fürs Gefühl wäre der sichere Zug im Bahnhof natürlich auch schön.
Absolut, so oder so. Wird ein interessantes Spiel, weil die Italienerinnen sind so ein bisschen die positive Überraschung des bisherigen Turniers. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber vielleicht dürfen sie dann morgen auch mal in der großen Halle spielen. Die Italienerinnen hatten 9.000, 10.000 Zuschauer bei ihren bisherigen Spielen.
Boah, das ist crazy.
Das wäre dann schon geil.
Das kann auch nochmal ein Faktor werden.
Ja, aber dann eher für Italien, oder?
Ja, ja, ja. Definitiv, ne. Ja.
Ja. Ja, kann ja sein, dass es hier irgendwie nervös
macht,
oder? Ich weiß nicht, wie du denkst.
Ich glaube schon. Ist absolut nicht positiv. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Aber für die ein oder andere Spielerin dürfte so eine Kulisse nochmal eine ganz neue Welt bedeuten. Und dann wird es vielleicht gar nicht so einfach, das eigene Spiel abzurufen.
Ja, wie du sagst. Also sie haben definitiv mehr verdient, aber das kann natürlich gut sein, dass es ein überwältigendes Erlebnis ist. So oder so, egal ob in der großen Halle oder in der kleinen Halle, wird ordentlich was los sein morgen und deswegen sicherlich kein leichtes Spiel.
Ja.
Gegen die Trainerinnen.
Okidoki. Ein Thema haben wir noch?
Sie spielen in der kleinen Halle.
Okay. Ja, na dann, Gmadwiesen.
Aber dann die vermutlich ausverkauft, 5.800. Ja. Auch nicht schlecht. Gut.
Oh, ein Thema haben wir noch.
Mhm.
Ich nenne dir drei Spiele.
Ja.
Du sagst mir, wie sie zusammenpassen.
Okay, Mensch.
Leon Dreiseitel,
mhm.
Mo Seider,
mhm.
und sagen wir Tim Stützle.
Ha. Ja, also ich habe dich jetzt die letzten 10 Stunden heute nicht gesehen, deswegen konnten wir uns natürlich nicht absprechen. puh.
Ist schwer, aber denk kurz nach.
Die drei stärksten Spieler der Welt aktuell. Deutschlands, Entschuldigung. Also drei stärksten deutschen Spieler der Welt aktuell.
Das wäre ein heftiger Call gewesen.
Ja, das wäre ein heftiger Call.
Auch, mhm. auch. Aber vor allem sind es die Kapitäne
ah.
des DEB-Teams.
Ja.
Mensch.
Der Männer.
Was sagst du dazu?
Ein wenig überraschend,
mhm.
weil für mich war schon Mo Müller, wenn er dabei ist, Kapitän
mhm.
gefühlt. Und ich weiß nicht, ob ich so ein Freund davon bin, einfach meine besten Spieler zum Kapitän zu machen.
Mhm. Vor allem, ja. Ich bin gar nicht sicher, ob ich dann JJ Peterka nicht berücksichtigt hätte.
Bei Beste?
Spielt schon auch eine geile Saison.
Ja, absolut. Absolut. Aber das sind Luxusprobleme, die nehmen wir gerne mit.
Ja.
Es war jetzt, zumindest habe ich nichts davon gelesen, also auf der DEB-Website gibt es nichts und auch in diesem Instagram-Beitrag, der ist nur ein One-Liner, steht nicht, ob das Harry Kreis ausgewählt hat oder der Mannschaftsrat oder die Mannschaft. Das ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Bei den vergangenen Turnieren, wenn ich mich richtig entsinne, bei den WMs und sowas, immer Harry Kreis. Ich finde es okay. Gibt es nichts dran zu rütteln. Leon Dreiseitel ist ein verdienter Kapitän. Um Gottes Willen, wenn er die deutsche Fahne ins San Siro trägt, dann würde er auch als Kapitän taugen. Die Frage ist halt so ein bisschen, ist der Druck jetzt noch größer auf ihn? Oder ist der eh schon auf Maximum und es ist egal?
Ich bin ein Stück weit bei dir, weil ich glaube zum einen, dass du nicht mehr Spotlight hättest draufbringen müssen.
Mhm.
Und für mich ist Mo Müller der gemachte Kapitän. Also alles, was ich von ihm kenne, gesehen habe, auch die Vorbereitungsturniere, die ich gesehen habe, scheißegal, ob er in der National Hockey League spielt oder ob er der Top-3-Scorer dieser Liga ist, der führt ein Team.
Ja, ja.
Und das glaube ich, das macht er besser als Leon.
Ja.
So, es ist nicht respektierlich gemeint, Leon Dreiseitel ist mit Sicherheit der Spieler, der den mit Abstand größten Impact auf seine Nation hat. Weil das Land steht Kopf.
Das finde ich eine gute Beobachtung, ja.
Ja, genau. Aber danke.
Ja, genau. Ja, genau, ich auch. Ja.
Aber Mo Müller hätte das für mich tun müssen sollen.
Sehe ich auch so, wie gesagt, es ist keine Fehlentscheidung, aber wir hätten es halt anders entschieden, vermutlich. Ja. Ganz interessant. Das ist natürlich noch ganz vage, aber es gibt auch Trainingseindrücke und so weiter. Es sickert gerade so ein bisschen durch Fabio Wagner mit Mo Seider.
Mhm.
Erstes Verteidigerpaar. Genauso wie wir es in unserem Projected Lineup hatten tatsächlich vor ein paar Wochen. Wäre schön, wenn sich das bewahrheitet. Was dann auch bedeuten würde, dass für Geibel und Mo Müller wahrscheinlich nicht so viel Platz ist, weil er dann Mannheimer und ein Berliner Paar macht, glaube ich. Also Wissmann, Müller, Kelble, Gewanke. Auch das kann natürlich eine Rolle spielen, wenn Mo Müller gar nicht im Line-Up wäre, alles hypothetisch, oder nur siebter Verteidiger.
Ja, dann kannst du es fast nicht machen.
Genau, ist halt die Frage. Dann bringt dir das C auf der Brust nichts, um mit dem Schiedsrichter zu diskutieren.
Good point.
Ja, also das, vielleicht ist es auch schon so ein bisschen Wink. Werden wir mal sehen.
Wir werden es beobachten.
Ja.
Und warten darauf, dass es endlich losgeht. Es ist schon zäh, dass die Frauenspiele jetzt schon seit Tagen laufen und die Männerspiele dann jetzt tatsächlich immer noch irgendwie eine halbe Woche dauern.
Ja, finde ich auch. Das ist wie so ein sehr gut gesalzenes Essen, aber es fehlt der Pfeffer. Nee?
Ich bin unsicher. Salz ist schon sehr dominant.
Andersrum? Willst du es andersrum?
Ja.
Okay. Es ist wie aktuell ein sehr gut gepfeffertes Bolognese. Und es fehlt aber Salz da drin.
Das sehe ich, ja.
Im Nudelwasser.
Vom Gefühl bin ich da mehr dabei.
Okay, passt, dann nehmen wir das so. Vielen Dank.
Perfekt.
Okay, du hast es gesagt. Morgen 16:40 Uhr, Italien gegen Deutschland. 12.10 Uhr schon Japan gegen Schweden. Danach wissen wir vielleicht schon ein wenig mehr. Und tatsächlich, wenn ihr es rund machen wollt, absolute Sendeempfehlung, TV-Empfehlung.
Beides komisch.
TV Eisblock empfiehlt Kanada gegen USA, 20.10 Uhr.
Boah, crazy.
Das wird ein Fest, liebe Leute, wirklich. Und wenn ihr Kritiker seid von Frauen-Eishockey und sagt, ich schaue das normalerweise irgendwie nicht so gerne an, schaut euch Kanada gegen USA an. Ich habe es letztens zu dir gesagt, das ist für mich wie DL2-Niveau. Das ist unfassbar, was die spielen.
Das ist dann quasi morgen das sechste DL2-Spiel des Abends.
Stimmt. Hast du recht.
Die sind ja morgen am Start.
Ja, könnte man im Ticker mitnehmen.
Stark.
Ja. Genau.
Alright.
Und, Entschuldigung, Mittwoch starten dann die Männer.
Ja, das wird auch Zeit dann.
Ja. Also nicht Deutschland, aber Slowakei. Okay, gute Besserung an der Stelle noch an Julie Schiefer. Die ist im letzten Drittel mal raus, Schulterverletzung offensichtlich. Die war erst verletzt, bittererweise den kompletten Dezember, mehr oder weniger. Deswegen hoffentlich kann die zurückkommen fürs letzte Spiel. Ist ein wichtiger Bestandteil der dritten Reihe. Wir werden es morgen erfahren. Und dann sind wir wahrscheinlich ziemlich genau in 24 Stunden wieder hier und reden hoffentlich über den Viertelfinaleinzug.
Das sollte doch machbar sein.
Klingt nach einem Plan. Alright, bis dahin.
Jetzt hört ihr die Melodie ganz schön, ne?
Ja, die Melodie, stimmt. Wer es nicht checkt, hört bitte die normale Folge nach von heute, Nummer 185.
So.
Gut. Bis morgen.
Tschüssi.